Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Offiziell seit heute.
Okay. Boah, ich sag's dir. Hast du mir eigentlich diesen Polen, nein, was hast du mir geschickt? Diesen. Wo kam das her?
Das ist in meinem Feed aufgetaucht. Ach so. Muss ich dir kurz schicken.
Ja. Aber es war echt absurd, weil sobald ich in Mailand aufgeschlagen bin, waren alle Symptome wie weggeblasen.
Da gibt's halt nicht die Pollen.
Das ist doch verrückt.
Von hier.
Verrückt. Oder die krasse Cortisonspritze hat dann so hardcore gewirkt.
Vielleicht auch das. Könnte sein. Mhm. Mhm. So, herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge vom MTMT-Podcast. Erstmal Socken ausziehen. Dieser Podcast wird präsentiert von Löwenanteil. Leckere Bio-Fertiggerichte mit viel Protonen, guten Zutaten. Da ist nur das, was man braucht, drin und das, was man nicht braucht, ist nicht drin. Und mit dem Code MTMT spart ihr immer den maximalen Betrag.
Soll ich auch meine Socken ausziehen können?
Was mindestens 10% sind. Ihr wisst es ja bereits. Also unterstützt alles, was wir machen, indem ihr unsere Codes benutzt. Zum Beispiel eben bei Löwenanteil. Das Thema der heutigen Folge.
Weißt du das schon?
Heute weiß ich es schon. Ha. Ich habe mich sogar ein bisschen drauf vorbereitet.
Ja, das
sogar.
Ist sehr gut. Aber ich wollte doch das Intro machen eigentlich.
Ach so, sorry.
Also, Christopher, man hat ja gesehen, dass du die letzte Trainingswoche damit gestaltet hast, irgendwie an deiner Schulter oder so rumzumachen. Stimmt das?
Ich habe ein bisschen rumgemacht an meiner Schulter, ja.
Warum?
Also über die ganzen letzten Wochen habe ich da ein bisschen rumgemacht, ja, weil ich so ein bisschen Probleme hatte. So über den ganzen letzten Monat eigentlich.
Was heißt Probleme?
Ja, das ist eine gute Frage. Das waren so undefinierbare Schulterschmerzen, die mal da waren, mal nicht da waren. Ich glaube, das kennt man von der Schulter öfter, dass es so diffuse Schmerzen sind. Oder manchmal sind es auch gar keine Schmerzen, sondern einfach ein komisches Gefühl.
Unrund.
In dem Gelenk. Also auch gar nicht so, dass ich sagen konnte, so, ah ja, genau, es ist genau dieser Muskel. Also ich habe da natürlich auch irgendwie überlegt, welche Struktur könnte es genau sein. Aber ich konnte das nie so wirklich spezifisch erkennen. Mhm.
Waren die Schmerzen auch mal hier, mal dort oder waren sie?
Ja, die waren gleich. Dieses Gefühl war immer so gefühlt tief im Gelenk drin einfach. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich jetzt so einfach assessmentmäßig meinen Arm über Kopf gehoben habe, dass ich eben auf der rechten Seite so eine gewisse Enge gespürt habe im Gelenk, so einen gewissen Anschlag, der auf jeden Fall. Genau, der früher kam als auf der linken Seite, wo ich eben diese Probleme nicht habe. Mhm. War auch bei der Physiotherapeutin meines Vertrauens damit. Shoutout Franzi. Und habe mir da ein bisschen Input abgeholt und eben habe dann da einfach so ein bisschen rumexperimentiert im Training mal wieder.
Lass uns doch mal
und ein paar, Reha-Sachen gemacht.
Gedankengang an deiner Hypothese irgendwie teilhaben. Weil ich glaube, das ist durchaus interessant für alle, die zuhören.
Ja, also Hypothese generell bei ganz, ganz vielen Schulterproblemen ist, dass irgendwie der Rhythmus, der Bewegungsrhythmus gestört ist auf eine Art und Weise. Und
was heißt denn das?
Ja, also der Schulterkomplex ist ja ein, wie der Name schon verrät, ein sehr komplexes System. Und dementsprechend ist auch die Bewegung von der Schulter immer ziemlich komplex. Da gibt's viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen.
Die da wären?
Der Brustkorb, also die Form vom Brustkorb, wie ist der Brustkorb positioniert, wie kann sich der Brustkorb bewegen. Dann kommt das Schulterblatt dazu, das auf diesem Brustkorb sich bewegt und eben interagiert mit dem Brustkorb. Und dann kommt erst das eigentliche Schultergelenk. Also immer, wenn man Schulter denkt, dann denkt man ans Schultergelenk. Aber ich glaube, dann überspringt man eben zwei ganz wichtige Aspekte, nämlich Brustkorb und Schulterblatt. Und dieser Rhythmus ist eben die Interaktion von diesen Strukturen miteinander in Bewegung. Und dann gibt es auch noch ein SC-Gelenk, also das Gelenk, was unser Brustbein mit unserem Schlüsselbein verbindet. Und dann gibt es noch ein AC-Gelenk. Das ist quasi der Punkt, wo das Schulterblatt befestigt ist an unserem Körper. Also da ist das Schulterblatt aufgehängt am AC-Gelenk, an dem Gelenk zwischen Schlüsselbein und Schulterblatt eben. Und ja, das zeigt so ein bisschen die Komplexitäten. Wenn man sich dann die Biomechanik anschaut von diesen einzelnen Strukturen, dann wird relativ schnell klar, wie unfassbar komplex eben diese Bewegung von diesem System ist, wenn ich zum Beispiel meinen Arm über Kopf hebe.
Mhm. Und was war jetzt zum Beispiel einer deiner Gedankengänge, deine eigene Problematik anbelangt? Also du hast vom Schulterblatt gesprochen, du hast vom Brustkorb gesprochen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also hast du da ein inneres Auge und denkst von innen nach außen oder denkst du von außen nach innen? Du hast ja gerade schon so ein bisschen beschrieben.
Ja, von innen nach außen. Mhm. Also von der proximalsten Struktur Brustkorb bis dann ins eigentliche Schultergelenk. Und das ist eben genauso diese Sache so. Das eigentliche Schultergelenk, worüber man sich immer ganz viele Gedanken macht bei Schulterproblemen, das kommt eben ganz zum Schluss erst. Und diese anderen Schritte werden, glaube ich, oft übersprungen. Und dann ist immer so, ja, okay, wir gucken uns dein Schultergelenk an und dann ist wieder irgendwas mit Rotatorenmanschette und da muss man die Außenrotatoren kräftigen und so weiter. Und das wird einfach der Realität und der Funktion von diesem Gelenksystem nicht gerecht, wenn man nur so über die Schulter nachdenkt oder auch über Schulterproblematiken nachdenkt. Auch wenn natürlich auch die Rotatorenmanschette ein wichtiger Player ist. Also ich habe jetzt nur Gelenksysteme beschrieben. Natürlich gibt es dann auch noch die ganzen Muskeln. Die Muskeln, die das Schulterblatt mit dem Brustkorb verbinden. Die Muskeln, die den Humerus mit dem Schulterblatt verbinden. Also Rotatorenmanschette und Delts. Und dann gibt es auch noch die Pecs, die den Humerus mit den Brustkorb verbinden und so. Also es gibt ganz, ganz viele Verbindungen zwischen diesen ganzen Strukturen und zwischen diesen ganzen Teilgelenksystemen, die dann eben das große System, den Schulterkomplex bilden.
Und jetzt mal rein faktisch. Jetzt hast du es uns sehr gut theoretisch erklärt. Rein faktisch, was war dein Gedanke? Wo hakte es, wenn man das so nennen darf?
Also bei mir in erster Linie an Retraktion im Schulterblatt, dann gerade so bei Zugbewegungen, das war so das Hauptding, woran ich jetzt gearbeitet habe. Und ich bin übrigens problemfrei jetzt wieder seit ein paar Tagen. Und daran habe ich eben gearbeitet in meinem Training. Also ich konnte zum Beispiel auch Drückbewegungen gut machen. Die gingen alle schmerzfrei. Also Schrägbank drücken mit der Langhantel und so weiter, das habe ich auch weitergemacht. Und ist auch nicht so, dass die Pull-Bewegung mir jetzt Probleme gemacht hat. Aber das war so die Bewegung, wo ich quasi an einem Teil von diesen Rhythmus spezifisch gearbeitet habe. Und das war quasi so Schulterextension zusammen mit Retraktion vom Schulterblatt, die ich, wenn ich einfach schwer trainiere und eben mit viel Fokus auf Output, die ich nicht so sauber gemacht habe und eben kompensatorisch gemacht habe. Und das.
Was heißt das dann? Also wie rein bildlich, kannst du es vielleicht bildlich auch erklären, was bedeutet das, nicht so sauber?
Das ist so dieses klassische, du ziehst und deine Schulter rollt, wenn der Ellenbogen quasi runterkommt, rollt die Schulter so ein bisschen nach vorne. Das heißt, das Schulterblatt kippt nach vorne. Und das passiert, bevor das Schulterblatt quasi eine saubere Retraktion gemacht hat. Also so dieser Rhythmus, die Kopplung von Schulterextension, also mein Humerus rotiert quasi nach hinten, zusammen mit einem Schulterblatt, das eben retrahiert. Und genau daran habe ich dann gearbeitet. Also für mich ist immer das Beste, um an Bewegungsproblemen zu arbeiten, ist eben genau an dieser Bewegung zu arbeiten, auch gegen Last. Das heißt, ich bin dann mit dem Gewicht bei meinen Pull-Übungen ein bisschen runtergegangen. Ich habe einen ultra krassen Fokus auf die Positionierung von meinem System gehabt.
Das wollte ich dich gerade fragen, ja.
Von Becken und Brustkorb, dass die einfach eben stabil ist und einfach eine gute Position, damit mein Schulterblatt wieder eine gute Basis hat, auf der es gleiten kann. Und dann habe ich da meine Zugübungen gemacht. Auch gegen Widerstand, nicht, das war jetzt, ich habe die nicht leicht trainiert, aber jetzt auch nicht maximal schwer, damit ich eben genug Kapazitäten habe, mich zu konzentrieren und intentional, willentlich eben diese Kopplung aus Schulterextension und Retraktion im Schulterblatt gut zu machen. Also man kann sich das auch so vorstellen, das war auch so mein inneres Bild dann immer, wenn ich Pull-Sachen gemacht habe, habe das immer mit horizontalen Zugbewegungen gemacht, dass mein Schulterblatt eben so richtig um meinen Brustkorb rumgleitet. Also protrahiert, wenn ich in die Exzentrik gehe und dann eben eine richtige Retraktion, das heißt das Schulterblatt gleitet um meinen Brustkorb rum in der Zugbewegung. Und der Rhythmus ist ja immer das Verhältnis von, okay, wie viel bewegt sich das Schulterblatt, wie bewegt sich das Schulterblatt zusammen mit der Bewegung vom Humerus in der Gelenkpfanne.
Und stellst du dir, weil du hast ja jetzt, wenn man so will, also wenn man von innen nach außen denkt, hast du ja dann doch auch, also nicht die proximalsten Strukturen erklärt, aber halt auch nicht die distalsten Strukturen, aber auch nicht die proximalsten. Also worauf ich nur hinaus will ist, hast du auch so ein inneres Bild von deinem axialen Skelett, beziehungsweise jetzt, ich würde jetzt mal behaupten, dass dein Pump-Handle bei Design eher abgekippt ist, als dass er neutral steht. Hast du solche Punkte auch vor deinem inneren Auge, wenn du so eine Bewegung machst?
Ja, das sind dann eben so, wie positioniere ich mich? Weil das ist auf jeden Fall so, ist auch eine ganz klassische Kombination, die man bei vielen Leuten beobachten kann. Zum Beispiel auch bei Pulldowns. Du ziehst was runter und statt wirklich diese Bewegung eben aus Schulter und Schulterblatt zu generieren, holst du sie dir irgendwie aus der Wirbelsäule und crunchst dich ein, wenn du was runterziehst. Und dann bewegt man quasi, man bewegt seinen Oberarm im Raum irgendwie runter und man bewegt auch das Gewicht, aber man tut es eben durch diese kompensatorische, ich roll mich ein, ich flektiere meine Wirbelsäule, ich crunch mich runter Bewegung, statt durch eine authentische Schulterextension und alles, was dazugehört. Und damit das nicht passiert, habe ich eben genau darauf geachtet, was du gesagt hast, weil ich mache das gerne, so wie ganz viele andere Leute, dass man eben sein Brustbein runterzieht und seinen gesamten Brustkorb runterzieht, wenn man irgendwas runterzieht oder nach hinten zieht. Das heißt, ich habe einfach mich immer darauf konzentriert, dass meine Wirbelsäule lang bleibt, dass ich einfach in einer gestärkten Position bleibe, dass mein Schädel über meinem Brustkorb bleibt und mein Brustkorb über meinem Becken bleibt. Also super viel Fokus auf den Stack. Und also, ich meine, die Tendenz sieht man ja alleine, wie ich hier so da sitze, halt immer eher eingeschrimmt. Das heißt, ich habe einfach versucht, nicht kleiner zu werden durch die Bewegung, sondern immer gleich groß zu bleiben. Weil das automatisch dann bedeutet, dass dein axiales Skelett halt in dieser neutralen, gestackten Position bleibt durch die Bewegung. Und dann hole ich mir die Bewegung eben daher, wo ich sie mehr herholen will. Nicht durch die Wirbelsäule, sondern tatsächlich durch den Schulterkomplex. Und dann muss auch dieser Rhythmus wieder automatisch quasi richtig funktionieren. Das verlangt man seinem System dann eben ab. Und würde ich das zu schwer trainieren, dann würde ich automatisch wieder in die Kompensation verfallen. Deswegen immer so ein bisschen submaximal, so dass ich halt einen ordentlichen Widerstand überwinden muss. Aber ich bewege das Gewicht eben so, wie ich es bewegen will, mit den Gelenken, die die Bewegungen machen, die sie machen sollen und dann dementsprechend als Ableitung auch mit den jeweiligen Muskeln, die diese ganzen Bewegungen machen. Also dann die Abwärtsrotation vom Schulterblatt, eben die Retraktion und so weiter und so weiter.
Und bei, nur nochmal als Gedankenstütze für mich, bei den drückenden Bewegungen hattest du kein Problem?
Nee.
Und wie, also von der Intensität her, wie schwer hast du die drückenden Bewegungen trainiert? Also jetzt bleiben wir mal beim Langhantel, Schrägbankdrücken zum Beispiel.
Die habe ich schwer trainiert, aber ich habe auch zwischendrin, habe ich das auch mal gelassen. Also ich habe ja da alle möglichen Sachen ausprobiert. Ich habe mal eine Session lang gar keine Drückbewegungen gemacht und geguckt, ob das irgendwie was verändert. Eine Session habe ich quasi nur so Schulterpflege gemacht und Brustkorbpflege. Also ganz viel auch eben mit Fokus auf den Brustkorb selber und gar nicht so sehr irgendwie Schulterblatt und Schulter an sich. Aber da habe ich eigentlich ganz normal weiter trainiert bei Push-Bewegungen, so im Großen und Ganzen. Und die tatsächlich spezifische Intervention, die ich gewählt habe, um dem Problem Herr zu werden, das waren eben Zugbewegungen. Weil ich da weiß, dass ich quasi genau diese Bewegungsoption, die mir da so ein bisschen fehlt, die konnte ich da halt ganz gezielt in die Mangel nehmen und trainieren gegen Widerstand.
Mhm. Wenn du jetzt so beurteilen müsstest, also das verlange ich dir jetzt ab in meiner Frage, wie du deine Position, davon hast du gesprochen, auch bei den drückenden Bewegungen halten konntest versus bei den ziehenden Bewegungen. Gibt es da einen Unterschied, glaubst du?
Naja, die Push-Bewegungen, die passieren automatisch in einer retrahierten Position, mhm. also tendenziell mehr retrahiert. Natürlich passiert dann, wenn du drückst, immer dieser Wechsel eben auch wieder aus Retraktion, Protraktion oder beziehungsweise Aufwärtsrotation vom Schulterblatt und Abwärtsrotation, das ist da automatisch mit drin. Aber alleine, wenn ich halt jetzt schweres Schrägbankdrücken mache, dann drückt mich das Gewicht ja von vornherein in eine retrahiertere Position, aus der ich dann die Bewegung starte. Und deswegen habe ich da nicht super viel Fokus drauf gehabt, außer dass ich das halt zugelassen habe. Also dass ich halt vor meiner ersten Wiederholung erstmal mich so ein bisschen in die Startposition habe drücken lassen von dem Gewicht. Also ich lasse einfach meinen Schultergürtel quasi runterkommen, was ja eh passiert, wenn du nicht dagegen hältst quasi. Und dann habe ich da meine Startposition. Aber ich habe da jetzt auch nicht ultra viel Fokus auf die Position von meinem Brustkorb gelegt.
Worauf ich hinaus will ist, du hast es ja gerade schon, glaube ich, ein bisschen so erklärt, also mein Gedankengang. By Design ist einfach der Unterschied zwischen dieser ziehenden und drückenden Bewegung, dass quasi in der Überwindung der Last die Gefahr, nennen Sie es einfach mal, eine adäquate Position zu verlieren, bei der ziehenden Bewegung größer ist, also bei deiner Kompensation als bei der drückenden.
Ja, würde ich auch so sehen.
Und das ist ein wichtiger Fakt, der einfach halt Aufschluss darüber gibt, warum einfach der Unterschied bei dir auch besteht. Also im Schmerzempfinden, drückend versus ziehen.
Und ich habe natürlich die Range habe ich dann schon auch so gestaltet, auch beim Drücken, dass ich jetzt erstmal nichts über Kopf gemacht habe. Also mit 180 Grad quasi Schulterflexion, Überkopfbewegung, sondern eben Schrägbank, da wo ich in der Endposition quasi gar nicht dahin komme, wo ich dieses enge Gefühl in meinem Gelenk irgendwie wahrgenommen habe.
Mhm. Aber also rein optisch, wenn wir uns das vorstellen, weil das ist ja immer so mein Fable und ich finde, da kann man so viel lernen. Wenn man sich vorstellt, wenn der Quiz quasi im Lockout von einer Rep Schrägbank drücken ist, wie steht dann dein Sternum im Raum versus du hast einen endgradigen Pull?
Ja, es ist eher hochgeklappt in der Endposition, wenn ich was drücke, zum Beispiel eben Schrägbankdrücken mache und in der Endposition von einem Pull ist es dann eben oft nach unten geklappt. Ja.
Ja. Ja.
Also es macht schon, die Zusammenhänge biomechanisch machen schon Sinn und das sind natürlich jetzt alles so Hypothesen, die ich da aufgestellt habe, die auf jeden Fall eine Basis haben, weil ich mich ja schon auch viel mit der Bewegung und Biomechanik vom Schulterkomplex beschäftigt habe und es auch immer noch mache. Aber die so wissen tut man es natürlich nicht, weil es einfach so viele Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Aber da würde ich dann sagen, so der Erfolg hat mir irgendwie recht gegeben, plus das, was eben die Franzi mir in der Behandlung erzählt hat, hat sich gut gedeckt mit dem, was ich mir irgendwie auch schon gedacht habe. Ich wusste davor auch schon, dass ich halt in BWS-Extension so ein bisschen eingeschränkt bin. Ich kann meine BWS ganz gut flektieren, aber ich kann sie vielleicht nicht so gut extendieren. Und das ist ja auch dann das, was du brauchst, um in eine Überkopfposition zu kommen. Mhm. So in 180 Grad Schulterflexion, halt ein bisschen BWS-Extension. Damit du da clean hinkommst, ohne Kompensation. Und daran habe ich ja indirekt auch automatisch gearbeitet, indem ich halt einfach mich, also nicht in einer flektierten Position das gemacht habe, sondern in einer neutralen, was mir halt Extension durch die Brustwirbelsäule abverlangt. Mhm. Und also das kennt man ja auch bei ganz, ganz vielen Leuten, die das nicht so gut hinbekommen. Also halt wirklich mit einem Brustbein, dass die ganze Zeit nach vorne zeigt, nicht nach unten und auch nicht nach oben, sauber eben das Schulterblatt, was ich vorhin beschrieben habe, so um den Brustkorb rumsliden zu lassen, damit dann auch das Schultergelenk so seinen Job machen kann.
Mhm. Ist es generell so ein Gedanke, also nur für alle, die auch zuhören, ist ja total interessant, wenn du ob deiner eigenen Möglichkeiten Bescheid weißt, wie gehst du dann mit diesen Fakten um?
Ja, ich weiß, wo meine meine Limitierungen liegen, beziehungsweise wo Potenzial ist, für mich und mein Bewegungssystem mir mehr Bewegungsoptionen zu erschließen. Also ich weiß, was ich nicht so gut kann, wo ich nicht gut hinkomme, in welche Positionen ich nicht gut komme, wie ich gerne kompensiere. Und dann weiß ich natürlich auch automatisch, was ich machen kann, damit ich mehr Bewegungsoptionen in eine gewisse Richtung bekomme, wie zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr Extension der Brustwirbelsäule, eine bessere, saubere Schulterextension mit Retraktion vom Schulterblatt und so weiter. Und das weiß ich natürlich auch nur, weil ich mich auskenne mit der physiologischen Bewegung von diesem Schulterkomplex. Mhm. Also wie sollte das quasi funktionieren, wenn man eben nicht irgendwelche Einschränkungen und Limitierungen hat. Das ist ja auch immer das Wichtige, sonst würde ein Assessment ja gar keinen Sinn machen, wenn du gar keinen Richtwert hast, wenn du sagen kannst, sonst kannst du ja gar nicht sagen, mir fehlt da was, wenn du nicht weißt, was quasi die physiologische Range wäre. Mhm. Also die normale, in Anführungszeichen, die kompensationsfreie Bewegung von so einem System. Mhm, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man das irgendwie als Coach wenigstens ein bisschen versteht, damit man überhaupt sehen kann, ja, wo liegen denn die Potenziale, die ich angehen kann mit einem Kunden oder mit einem Patienten. Und dann ist es wieder so, ich habe am Anfang gesagt, das waren halt unspezifische, diffuse Schulterschmerzen. Das heißt, klar bin ich das jetzt spezifisch angegangen, aber am Ende auch nicht, weil meine Herangehensweise ist ja so, hey, ich versuche einfach dieses System wieder gut zu bewegen, ohne Kompensationen, und dann wird wahrscheinlich diese Schmerzproblematik auch weggehen, ohne dass ich genau weiß, welche Struktur jetzt genau beleidigt war, was genau diesen Schmerz getriggert hat. Also das ist so eine unspezifische theoretische Grundlage, wie ich das Problem angehe. Mhm. Dann natürlich mit sehr, sehr spezifischen praktischen Interventionen, aka Übungen.
Mhm. Wenn wir jetzt bei den spezifischen Übungen bleiben, wie kleinteilig denkst du das Ganze? Also du hast jetzt eigentlich schon beantwortet, dass du es halt eher nicht kleinteilig, sondern halt so, ich sag mal, global zusammenhängend denkst.
Integriert.
Ja, genau.
Ganzheitlich, wie auch immer du es nennen willst.
Aber hast du auch irgendwie was reingezoomteres, kleinteiligeres gemacht?
Ja, also gerade so, das habe ich jetzt immer wieder gemacht in den letzten Wochen, das wäre dann für mich sowas wie die Form vom Brustkorb verändern, also so Expansion im Brustkorb schaffen. Das wäre für mich so reingezoomter, weil es mir da halt erstmal nur um diese Struktur Brustkorb geht.
Mhm. Und wie hast du das gemacht?
Unterschiedliche Sachen, aber ich glaube, da muss man jetzt vielleicht auch ein bisschen ausholen, technisch. Unser Brustkorb kann seine Form verändern. So. Und das tut er alleine, wenn wir zum Beispiel auf dem Boden liegen, wenn wir auf der Seite liegen, dann wird unser Brustkorb von unten und von oben quasi zusammengedrückt und dadurch gewinnt er an Dimension nach vorne und nach hinten. Und wenn wir auf dem Rücken liegen, passiert es so, dass unser Brustkorb von rückwärts und von der Vorderseite zusammengedrückt wird und dadurch wird er breiter. Und ich habe auf jeden Fall eher die Tendenz, dass mein Brustkorb relativ breit ist, aber nicht so tief. Das heißt, ich habe Atemübungen gemacht in sehr spezifischen Positionen, die dazu führen, dass mein Brustkorb eben tiefer wird. Dass also er seine Form verändert.
Von vorn nach hinten.
Genau. Mhm. Dass die Strecke eben quasi von Brustbein bis Wirbelsäule, von vorne nach hinten, dass die größer wird. Mhm. Und das kann man auch verstärken natürlich. Ich habe dann auch mit Gewichten gearbeitet. Ich habe zum Beispiel so eine Übung gemacht, wo ich mich seitlich auf einen Foam Roller, also eine Black Roll, lege. Die ist so unter meinem seitlichen Brustkorb positioniert. Und dann lege ich mich da so seitlich drauf und nehme noch in die obere Hand eine Kettlebell, reach die nach oben. Das heißt, von unten drückt der Foam Roller gegen meinen Brustkorb, von oben wirkt das Gewicht der Hantel. Und dadurch wird mein Brustkorb eben von den Seiten zusammengedrückt und gewinnt an Dimensionen nach vorne und hinten. Und da atme ich dann und versuche eben diese Expansion zuzulassen.
Und ganz faktisch, wie lang verharrst du in dieser Position?
Ich mache da immer so 5 bis 6 Atemzüge und dann mache ich es eben auch nochmal auf der anderen Seite. Und ich versuche die Atemzüge extrem in die Länge zu ziehen, damit auch wirklich Expansion passiert durch diese Atemzüge. Und die Position ist ja nicht angenehm. So, also man merkt es ja, dass man wirklich zusammengedrückt wird. Aber ich versuche mich dann in diese doch unangenehme Position rein zu entspannen und ganz langsam und ruhig zu atmen, damit eben wirklich Luft in diesen Brustkorb reinfließen kann. Und die Einatmung ist ja dann wie ein Stretch von innen. Also ich habe einmal die die Verformung von meinem Brustkorb, einfach durch die Position, die ich jetzt gerade erklärt habe. Und wenn ich dann in dieser leicht neuen Form auch noch atme, dann verstärke ich diesen Effekt ja durch diesen Stretch quasi von innen, weil einfach das Volumen in meinem Brustkorb durch eine Einatmung natürlich größer wird und dann durch die Ausatmung wieder kleiner wird. Das heißt, ich liege da pro Seite bestimmt 40 Sekunden bis eine Minute. Genau.
Das heißt, du nimmst aber auch keine 10 Kilo Kettlebell?
Na, ich habe das so mit einer 24er gemacht. Also eben so, dass ich das gut kontrollieren kann. Jetzt auch nicht ultraschwer. Auch nicht Sinn der Sache, weil sobald das irgendwie alles zu schwer wird, spannt man einfach nur alles an und ist super verkrampft und dann kann diese Expansion nicht mehr passieren im Brustkorb, die ich aber haben will. Da gibt's auch natürlich tolle Sachen mit Armbars, also sowohl man auch über den Boden rollt. Das sind, das hört sich vielleicht immer so ein bisschen doof an, aber wenn wir über den Boden rollen, dann verändert der Brustkorb seine Form. So. Weil er sich quasi dem Boden anpasst unter Einwirkung der Schwerkraft. Und da kann man eben sehr, sehr coole Sachen machen, um die Expansion in bestimmten Bereichen im Brustkorb zu fördern. Und das bedeutet dann eben, wenn du das kannst, also wenn du Expansionsfähigkeit hast in verschiedene Richtungen von deinem Brustkorb, dann bedeutet es, dass dein Brustkorb die Form verändern kann, dass dein Brustkorb quasi anpassungsfähig ist. Und das hat natürlich einen direkten Übertrag darauf, wie sich zum Beispiel das Schulterblatt auf diesem Brustkorb bewegen kann. Weil ein Schulterblatt braucht halt eine gewisse Basis, damit es überhaupt gleiten kann. Weil dieses, das ist ja so ein abgefahrenes Gelenk. Das Gelenk zwischen Brustkorb und Schulterblatt. Das ist ja kein Gelenk. So, das ist, dein Schulterblatt liegt ja einfach nur auf deinem Brustkorb drauf. Das heißt ja auch so, das ist kein echtes Gelenk. Also so ist dann so der technische Begriff. Und ich denke immer so, ist irgendwie auch schwierig, das so zu nennen, oder? Was soll das heißen? Ist kein echtes Gelenk. Mhm. Gut, es ist kein klassisches Gelenk, weil es keine Gelenkkapsel hat und keine Bandverbindungen zwischen den beiden Gelenkpartnern zum Beispiel. Aber natürlich ist es ein Gelenk. Es ist halt nur einzigartig, dass halt so dieser Knochen einfach über dieser Struktur rumslidet. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die einzige Verbindung tatsächlich zu unserem Skelett, also Verbindung im Sinne von ein echtes Gelenk ist das AC-Gelenk. Aber in diesem ganzen Rhythmus zwischen Brustkorb, Schulterblatt und Schulter- und Oberarmknochen, da ist es natürlich elementar wichtig, dass dein Brustkorb gewisse Sachen kann und dass die Position richtig ist, damit eben dieses Gleiten überhaupt ermöglicht ist. Sonst kann dein Schulterblatt vielleicht gar nicht sauber protrahieren, retrahieren, nach oben rotieren, nach unten rotieren, weil die Basis fehlt dafür. Also, wie ist es konvex, konkav? Ich verwechsel es immer. Der Brustkorb ist konvex, das Schulterblatt ist konkav. Hoffentlich, weil dann können diese Flächen gut miteinander interagieren. Aber wenn die konkave Fläche vom Schulterblatt auf eine konkave Fläche vom Brustkorb trifft, dann wird es schwierig. Also, wenn der Brustkorb zum Beispiel sehr extendiert ist und die Wirbelsäule sehr extendiert ist und du eben keine normale Kyphose hast, also diese Rundung im Bereich der Brustwirbelsäule, wenn du die auch nicht im Brustkorb hast, ja, dann machst du es deinem Schulterblatt schwerer, dass es sich auf diesem Brustkorb bewegt. Deswegen habe ich meine Pull-Bewegungen auch immer mit einem Reach gemacht übrigens. Also ich habe versucht, das immer mit einem Brustkorb zu machen, der retrahiert ist. Also der Brustkorb ist eher hinten im Raum. Das macht ja ein Reach. Also sagen wir, ich ziehe mit dem rechten Arm mache ich eine Pull-Bewegung. Dann reach ich mit dem linken Arm und sorge dafür, dass mein gesamter Brustkorb quasi hinten bleibt. Das heißt, mein linkes Schulterblatt ist die ganze Zeit protrahiert. Und da versuche ich, den Brustkorb zu halten, damit eben eine Basis da ist für meine rechte Seite, damit diese Bewegung einfach gut funktionieren kann.
Nur als,
so, das war jetzt schon alles sehr deep, sehr nerdig, sehr
als Side Note für
technisch.
Dich, dass du es dir auch mal merkst. Wundert mich, dass die Franzi das nicht gesagt hat. Vielleicht ist es auch zu oldschool. Konvex ist der Buckel von der Hex.
Ich merke es mir immer so, wenn der Bauch von der Frau rund ist, konvex, dann hatte sie Sex, weil dann ist sie schwanger. Und wenn der Bauch konkav ist, dann war sie brav. Hatte keinen Sex. Weil sie nicht schwanger ist. Ich weiß, es hat, glaube ich, irgendeine Praktikantin hat mir die Eselsbrücke, glaube ich, mal gegeben.
Das ist ja viel zu kompliziert.
Aber ja, okay. Buckel von der Hex, merke ich mir.
Ja, und jetzt? Kannst du jetzt wieder alles machen?
Im Moment kann ich wieder alles machen, ja. Kann wieder alles auch machen. Also es war ja auch nie wirklich schlimm. Ich habe weiter Basketball gespielt und so. Aber oft waren dann die Trigger, die das wieder so ein bisschen ausgelöst haben, war halt auch irgendeine Bewegung. So beim Basketball. Und dann hat es halt nach dem Training oder nach dem Spiel, habe ich es dann wieder gemerkt.
Und jetzt, ich weiß, du wirst wieder sagen, ja, kann ich nicht, aber kannst du es vielleicht doch für uns dir so ein bisschen so einen Reim draus machen, warum du in diese Situation manövriert bist? Gab es irgendwelche Vorkommnisse in deinem Leben? Wie hast du was anders im Training gemacht oder sonstiges?
Ich glaube, ich hatte einfach eine Phase, wo ich nicht so präzise darauf geachtet habe, wie ich gewisse Übungen mache. Eben, mein Fokus war dann oft einfach Output, gerade in Zugbewegungen. Also einfach fucking schweres Gewicht bewegen, Hypertrophie-Reiz setzen und halt ganz auch nah am Muskelversagen trainieren und vielleicht auch übers Technikversagen hinaus trainieren. Und das habe ich halt lange gemacht. Ich habe zum Beispiel auch sehr lange sehr viel schwere Dips gemacht und so weiter. Und
darauf wollte ich hinaus so ein
bisschen. Das dachte ich mir schon fast. Hab da halt einfach sehr, sehr viele schwere Reps gesammelt. Und eben da war mein jetzt, also ich habe immer einen Fokus auch auf Bewegungsqualität bei allem, was ich mache. Aber manchmal ist der halt größer und manchmal ist er halt kleiner. Und wenn er kleiner ist, dann ist der Grund wahrscheinlich, dass ich halt einfach stärker werden will in einer gewissen Bewegung. Und wenn alles gut funktioniert und wenn du keine Probleme hast, dann ist es ja auch völlig fein, das so zu machen.
Absolut, wollte ich gerade sagen.
Genau, bis es dann halt vielleicht sich irgendwann meldet und dein System halt so ist, so hey, kümmere dich mal wieder ein bisschen um mich, aka die Schulter oder wie auch immer. Also deswegen, wenn ich so ein Gefühl habe, dann kriege ich jetzt keine Panik, sondern das ist dann halt so einfach meine Mission, die ich jetzt dann halt wieder habe. Muss mich halt drum kümmern.
Ist ja auch ein Thema, gell? Also es ist ja auch, also macht ja auch Spaß.
Macht total Spaß.
Also sich dann darum zu kümmern.
Hat mir jetzt auch wieder Bock gemacht, auch weil ich eben wieder reingegangen bin, so in dieses ganze Thema Biomechanik von diesen gesamten Strukturen. Und das ist immer irgendwie cool. Und dann kann man wieder Übungen ausprobieren, also eben gerade so diese ganzen Brustkorb-Expansionssachen, die Atemübungen mal wieder zurückgebracht. Wie lange ich keine Atemarbeit mehr gemacht habe davor, ist abgefahren. Da mich jetzt mal wieder ein bisschen drum gekümmert und ist natürlich auch nice, weil ich dann wieder Interventionen habe, die ich testen kann, die ich dann auch weitergeben kann, wenn ich sage, diese gut oder diese nicht gut und so weiter. Das ist ja auch so das Experimentieren im Training, was mir eh immer viel Spaß macht, was ich jetzt aber in letzter Zeit halt weniger gemacht habe. Also ich hatte ja auch so fast ein Jahr, wo ich eigentlich nur experimentell trainiert habe, würde ich mal sagen. Und über die letzten Monate halt nicht mehr. Da habe ich halt einfach trainiert und habe mir nicht mehr so viele Gedanken gemacht über jede einzelne Bewegung und so weiter. Und nicht mehr versucht, dauernd neue Übungen zu erfinden und so. Ja, und da bin ich jetzt wieder ein bisschen reingekommen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Macht's auch immer noch.
Glaubst du kommst irgendwann mal an den Punkt, dass du hast vorhin von Kapazitäten gesprochen, dass die Perioden zwischen Schmerzfreiheit nicht mehr so lang sind, wie sie jetzt sind und dass du dann irgendwann mal zu dem Schluss kommst, dass der Fokus auf Position der Hauptfaktor ist, den du in Check halten musst?
Meinst du, ob ich irgendwann zu dir werde?
Ja.
Quasi.
Ganz genau.
Ja, das ist ja schon immer lustig. Also wenn wir so diskutieren, auch hier im Podcast immer wieder, du stresst es ja immer extrem, den Fokus auf Position. Und ich bin halt so, ja, schon wichtig, aber entspann dich mal. Man kann auch einfach halt trainieren und Gas geben und fette PRs jede Session sich abholen und so. Keine Ahnung, schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz lang und ganz, ganz viel so trainieren kann, dass ich mir halt nicht so die ultimativen Gedanken immer mache bei jeder Übung, so ungefähr. Weil das natürlich auch ein bisschen, also irgendwann wird es auch anstrengend.
Ist super anstrengend.
Du verlierst ja dann auch so die Leichtigkeit des Seins so ein bisschen im Training und es wird halt zu so einem sehr experimentellen Prozess, was, wie wir ja gerade schon gesagt haben, auch total Spaß macht, aber vielleicht auch nicht immer. Also ich versuche da immer eine Balance zu haben, genau. Also so ein bisschen in der Mitte zu bleiben. Und ich glaube, dass man kann es auch gut managen. Also man kann gewisse Übungen machen, um an seinen Bewegungsmustern zu arbeiten. Und das sind ja dann eben keine Pipifax-Übungen, das sind keine, ich mache jetzt ein bisschen Mobility so, sondern es sind halt einfach Krafttrainingsübungen, die du mit einem anderen Fokus, mit einer anderen Intention machst als andere. Und so kann man das ja auch, man muss ja nicht entweder so trainieren oder so trainieren. Das ist ja das Schöne. Man kann ja beides machen, zum Glück. Und so habe ich das ja auch gemacht jetzt. Ich meine, ich habe eine Übung integriert in meine Session, die ich dann auch ein bisschen höher volumig trainiert habe, weil das für mich einfach Sinn macht, wenn ich koordinative Anpassungen haben will, dass ich vielleicht ein paar mehr Sätze mache, ein paar mehr Wiederholungen mache. Und den Rest habe ich ja einfach ganz normal weitergemacht. Und ich glaube, so werde ich auch weiter trainieren in der Zukunft. Vielleicht wird sich's irgendwann ein bisschen mehr verschieben in die Richtung, ich mache mehr Sachen mit mehr Bewegungsfokus und weniger Sachen mit Output-Fokus, als ich es jetzt im Moment mache, so I don't know.
Ja, oder du wirst es im Kopf gar nicht mehr separieren, sondern es ist eins.
Ja, es ist auch ganz eng beieinander.
Absolut.
Auf jeden Fall. Mhm. Und ich meine, da ist es natürlich auch so, ich muss jetzt nicht unbedingt noch mehr Muskeln aufbauen. Mir macht halt auch dieses Training einfach Spaß, was quasi auch dann optimal für Muskelaufbau ist. Also einfach mit einer hohen Ausbelastung, mit wo die letzten Wiederholungen sehr, sehr schwer sind, wo das Gewicht insgesamt hoch ist und so. Es macht mir halt einfach Bock. Mhm. Und deswegen mache ich es ja auch oft. Gar nicht, weil ich jetzt sage, ich brauche unbedingt noch irgendwie eine größere Latte oder so. Das ist mir jetzt beim Latt relativ unwichtig. Mhm. Andere Muskelgruppen, da ist es mir vielleicht immer noch ein bisschen wichtig, dass ich noch einen Wachstumsreiz setze. Mhm. Aber wie ist es denn bei dir? So, jetzt habe ich erzählt, wie ich darüber nachdenke. Ist es denn bei dir so, dass du so diesen finalen Fokus auf Position auf Stack und so weiter auch immer bei jeder Übung hast?
Ja, also auf Stack würde ich jetzt vielleicht mal streichen, aber ich habe auf alle Fälle einen finalen Fokus. Also ich habe bei jeder Übung ein finales Bild meiner Position. Das habe ich definitiv. Ansonsten ist es auch kein gutes Training meiner Meinung nach. Also wenn ich so randomly rangehen würde und einfach meinen Körper im Raum wild positioniere und der entgleitet in alle möglichen Himmelsrichtungen und so weiter, dann hätte ich halt die Art of Training nicht verstanden. So. Und ich habe ja mit Absicht vorhin so gesprochen von den Perioden, von den schmerzfreien Perioden. Und die schmerzfreien Perioden sind bei mir, weil meine Kapazitäten das halt nicht hergeben wie bei dir. Nicht mehr, muss ich sagen. Deswegen habe ich dich auch gefragt. Ich bin halt 15 Jahre älter als du. Oder so, oder? Irgendwie sowas.
Ziemlich genau, ja.
Ziemlich genau.
Warte, du bist 67, ich muss kurz, ja, ungefähr 15.
Ungefähr. Dann ist es bei mir einfach so, ich habe ja jetzt wieder eine Phase gehabt, wo ich auch in meiner Hypertrophitis schwelgte und halt in relativ kurzer Zeit einfach eben 5 Kilo zugenommen habe oder so.
Gar nicht so lange her.
Es ist gar nicht so lange her. Und da habe ich relativ, also natürlich hatte ich da auch immer ein gewisses Bild, logischerweise, von mir vor meinem inneren Auge. Aber da habe ich ja auch sehr outputgetrieben trainiert und auch sehr, ich sag mal, muskelfokussiert. Da ging es mir weniger um die Komplexität von Bewegung, also von komplexen Abläufen zueinander, sondern habe ich zum Beispiel auch eben bei Zugbewegungen eher nur einen Muskel, also jetzt wie einen Latt in Fokus genommen. Da war mir jetzt nicht final wichtig, ob der Komplex der Schulter an sich einen guten Job macht, sondern da wollte ich halt hardcore isoliert zum Beispiel meinen Latt triggern. Und ich musste die Rechnung bezahlen. Und das sind schon solche Dinge, wo ich mir immer wieder denke, so eigentlich halt 100% das Gleiche wie bei dir, nur halt einfach von den Kapazitäten schon eingeschränkter und dementsprechend auch die Schmerzepisoden halt wahrscheinlich länger und die Intervalle dazwischen kürzer. So, der Schmerzfreiheit. Und dementsprechend ist es bei mir jetzt wieder so in meinem Fokus, dass ich genau die Areale, also jetzt Schulter, auch, bei dir ist es rechts, glaube ich, gell? Mhm. Bei mir ist die linke gerade, dass ich die auf alle Fälle gerade, was Zugbewegungen anbelangt, drückende Bewegung ist halt bei Design, das haben wir ja vorher herausgestellt, auch nicht so ein Thema bei mir, sondern es sind wirklich auch die Zugbewegungen. Also halt Schulterextension endgradig schwierig. So, also komme ich nicht hin. Und vor allem, wenn ich den Fokus auf muskuläre Arbeit lege und nicht eine Komplexarbeit, die quasi einfach halt mehrere Strukturen inkludiert. Also wie zum Beispiel den Fokus, was macht das Schulterblatt zusammen mit dem Brustkorb? So. Also das ist schon so mein Mindset, den ich jetzt habe, dass ich wie immer natürlich auch progressiv trainieren will. Also ich habe mir jetzt so ein paar Dinge herausgepickt, die ich auf alle Fälle wieder in die Mangel nehmen werde. Aber an sich sind gerade die Sachen, die Oberkörperübungen anbelangt, die werde ich definitiv mit einem sehr, sehr großen Anspruch an Präzision und Qualität legen. Weil ich selber auch gemerkt habe, ich war ja jetzt ein paar Tage nicht in München und da habe ich einfach auch gemerkt, wenn ich Fotos von mir gesehen habe und es wurden sehr, sehr viele Fotos gemacht, wie in verschiedenen Kontexten eben mein axiales Skelett im Raum positioniert ist. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, so, ich will wieder mehr daran arbeiten, dass sich eben die Form ja von meinem Brustkorb verändert und dementsprechend einfach, wie ich mich im Raum positioniere. Das wird ein großer Fokus von mir werden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass alles andere sich dann von selbst wieder ergeben wird.
Ich sehe dich aber immer relativ wenig eben so isolierte Brustkorb-Sachen machen, oder? Ja, mach ich. Also eben so Atemarbeit, Positionsarbeit und so weiter.
Ja.
Weil da sind wir ja der gleiche Archetyp. Also
absolut.
Eben eher
definitiv
komprimiert von vorne und hinten, eher ein breiter Brustkorb und so weiter.
Definitiv. Ganz klar, das war auch mal anders, beziehungsweise das habe ich auch jahrelang mit einem ganz anderen Fokus betrieben. Und jetzt werde ich das wieder angehen. Und eben vom inneren Auge als allererstes Mal. Habe ich auch Bock drauf.
Ja, Schulter ist schon, da finde ich es immer so krass, wie groß der Unterschied ist zwischen so der tatsächlichen Realität und Komplexität, wie das alles funktioniert, auch in Bewegung. Und wie ultimativ simpel darüber nachgedacht wird im Training und auch in der Reha.
Ja.
Also ich habe es vorhin schon angesprochen, so ja, Außenrotatoren sind zu schwach. Das ist immer so das, du hast Schmerz vorne in der Schulter, deine Außenrotatoren sind zu schwach, die müssen wir stärken und so weiter. Und das ist ja so, ja, okay, und hilft vielleicht auch und so weiter, aber das ignoriert so krass viel weg. Also die ganze, wie sich dieses Gelenk bewegt. Und dann auch so dieses Ding Schulter-Impingement ist ja auch extrem einfach gedacht. So, dir tut irgendwas in der Schulter weh. Ja, du hast einfach irgendwas eingeklemmt. Du hast ein Impingement und deswegen tut es dir da weh. Und das ist ja auch nicht ganz falsch, aber es ist halt überhaupt, also bei weitem nicht differenziert genug und realistisch genug betrachtet. Weil das ist ja genau das, was dieser Rhythmus zum Beispiel macht zwischen Gelenkpfanne und Oberarm, Kopf. So, der muss gleiten und gleichzeitig rotieren, also so dieses Roll-and-Slide-Ding, das ist ja auch ein ultra krass komplexer Rhythmus. Und diese Bewegungen, die diese Knochen zueinander machen, sorgen ja dafür, wenn sie gut funktionieren, dass eben nicht dauerhaft irgendwas impinged ist, also irgendwo quasi zu wenig Raum ist in diesem Gelenk. Kommt auch noch dazu, dass der Oberarmknochenkopf, der ist ja nicht rund, sondern er hat ja Ecken und Kanten. Mhm. Das heißt, diese Ecken und Kanten müssen halt irgendwie, während wir zum Beispiel den Arm über Kopf heben, auch einfach so rotieren, dass gewisse Strukturen eben nicht übermäßig eingeklemmt werden. Und ich finde es eigentlich, also ich finde es total spannend, wenn man da mal reingeht und sich eben anschaut, wie funktioniert das wirklich und was passiert, vor allem einfach unterbewusst, was macht unser Bewegungssystem, damit das eben nicht passiert, damit nicht dauerhaft irgendwo zu viel Kompression passiert. Und das kann man schon Impingement nennen, aber dann ist auch immer so die Sache so, du hast Impingement, wir ziehen einfach deine Schulter runter, weil dann wird der Raum größer und so. Und das ist ein grundsätzlicher Fehlschluss, dass es so funktioniert. Weniger Impingement, weniger Kompression auf gewisse Strukturen bringst du, wenn diese Roll-and-Slide-Mechanik wieder besser funktioniert, wenn dein Oberarm besser mit seinem Schulterblatt zusammenarbeitet, wenn das Schulterblatt besser mit dem Brustkorb zusammenarbeitet und so. Und dann verstehe ich auch wieder, dass man halt eine ganz, ganz simple Antwort auf solche Probleme haben will, weil es halt einfach echt deep ist und komplex ist und wir viele von diesen Dingen auch gar nicht sehen können, nicht gut beobachten können, nicht gut assessen können. Ich meine, selbst die Studien, durch die wir wissen, wie diese Sachen biomechanisch funktionieren, sind auch relativ unpräzise. Da gibt es dann eben so Studien, da wurden 8 Leute getestet und anhand von denen hat man dann untersucht, wie eben der scapulohumerale Rhythmus funktioniert. Und der ist aber hochindividuell. Dann ist auch irgendwie klar, dass die Studie natürlich nur begrenzt legitim ist, weil nur 8 Leute getestet wurden und so weiter. Also ich finde, Schulter ist nach wie vor auch einfach eins der interessantesten Gelenksysteme, weil es eben so komplex ist und weil es so viele Moving Parts hat. Und dann haben wir noch nicht mal über Muskeln gesprochen jetzt so in dieser ganzen
Diskussion. Ja, und auch noch nicht mal über, also jetzt gehe ich schon sehr, sehr weit weg, aber trotzdem auch nicht über die Psyche des Menschen.
Das war klar, dass du damit wiederkommst.
Nee, aber nur ganz, ganz kurz als Side-Note logischerweise. Also wie positioniert sich ein Mensch in verschiedenen Kontexten in seinem Leben? So. oder bei Design? Also wie, was bist du für ein Tierchen?
Also Haltung halt, die dann eine sehr große Rolle spielt, weil Haltung bedingt
Positionierung. Haltung ist gleich von, Schulter.
Genau.
So, ganz klar.
Von deinen
Schulterblättern. Es ist extrem schwer, aber halt so extrem spannend, gerade wenn man halt so Bock hat, so diese Detektivarbeit zu leisten, dass man sich diese inneren Bilder vor Augen hält und einfach dann wirklich Rückschlüsse zieht, wie muss ich meinen Körper anders positionieren, um zu. Ich will jetzt nochmal ganz faktisch fragen, weil sonst wären wir wieder zu...
Lass ruhig noch ein bisschen weiter.
Psychologisch, philosophisch.
Biomechanik und
anderes. Wenn du jetzt gehen wir mal von zwei Typen aus. Gehen wir mal von den Typen aus, den du für dich / für mich so ein bisschen beschreibst. Du hast vorhin von Atemarbeit gesprochen. Weil ich will ja auch, dass wir so mehr faktisch werden und auch Take-Home-Message ist abgeben können für die Leute, die zuhören. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du wirklich durch die Hilfe der Schwerkraft und durch die Hilfe vom Boden und so weiter deinen Körper in gewisse Korridore zwängst, um gewisse Dinge zu erreichen. Wenn du jetzt einen Menschen hast, der ein krasser Extender ist, was würdest du mit so einem Menschen machen als Atemdrill, um letztendlich die Veränderung des Brustkorbs herbeizuführen?
Also ein krasser Extender ist dann eben so jemand wie wir quasi. Mhm. Das sind dann oft Leute, die halt einfach schon sehr lange und sehr viel und auch schwer trainieren, die eben so den berühmten Extension Bias vielleicht so ein bisschen mitbringen. Ich denke da nicht mehr so in Extender, sondern eher, wo ist die Compression? Also wo sind diese Menschen komprimiert? Und das ist eben, die sind von hinten komprimiert, im oberen Rücken, quasi die haben Kompression zwischen ihren Schulterblättern, aber meistens auch vorne. Also die sind halt von vorne und hinten komprimiert. So würde ich uns beide zum Beispiel einschätzen. Hatte auch letzte Woche eine Kundin da, die ist Kraftsportlerin auf sehr hohem Niveau. Und bei der war das genauso. Die ist halt einfach komprimiert von vorne und hinten. Die hat da viele Muskeln, die trainiert das ganz, ganz viel. Und dadurch verändert sich halt auch so die Form vom Brustkorb und auf welche Positionen du Zugriff hast und auf welche nicht so. Mhm. Und bei dem Menschen würde ich eben dann dementsprechend probieren, das zu machen, was ich vorhin schon beschrieben habe eigentlich. Also die Dimensionen vom Brustkorb nach vorne und nach hinten zu erweitern. Und das kann man mit Atemarbeit machen, das kann man mit eben Krafttrainingsübungen machen, wo man die Atmung am besten auch irgendwie integriert, wo man eine gewisse Position herstellt. Reaches sind da wichtig, also Reach ist immer so dieses, wir protrahieren unser Schulterblatt nach vorne, eben wir greifen irgendwo hin und dadurch slidet unser Schulterblatt an unserem Brustkorb entlang. Das kann man sich auch zunutze machen, indem man durch Positionierung vom Schulterblatt zum Beispiel gewisse Räume im Brustkorb halt zumacht. Und wenn man dann atmet, dann nimmt die Luft immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, wenn ich irgendwo dicht gemacht habe und ich atme ein, dann muss irgendwo Expansion passieren. Und das sind so die Prinzipien, denen ich da folge. Und eben konkret würde ich zum Beispiel sowas machen, was ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Auf der Seite liegen, atmen, um eben den Brustkorb mehr Dimensionen nach vorne und hinten zu geben. Und dann gibt es natürlich Leute, bei denen ist es dann relativ offensichtlich, dass sie zum Beispiel sehr, sehr viel Kompression vorne haben und vielleicht hinten gar nicht so viel. Das sind dann so Leute, wo das Brustbein halt dauerhaft nach unten geklappt ist, die aber eine ausgeprägtere Kyphose haben. Wenn ich sowas sehe, dann würde ich mehr an Expansion nur nach vorne arbeiten.
Und zwar wie?
Zum Beispiel mit sowas wie einer Crab-Position und da zu atmen. Also eben, ich stütze meine Hände auf den Boden und das heißt, meine Schulter ist in leichter Extension und dann, also Hände sind auf dem Boden, Füße sind auf dem Boden und dann hebe ich meinen Hintern ab, aber meine Knie ist gebeugt, meine Hüfte ist gebeugt, das ist so eine Crab-Position. Und dann atme ich da, weil in also dieser Position...
Du schaust quasi in den Raum, du schaust nicht nach unten in den Raum, also nur um die Körperposition nochmal final festzuhalten.
Genau.
Okay.
Und in dieser Position zum Beispiel machst du den hinteren Bereich vom Brustkorb ja komplett zu, weil die Schulterblätter kommen zusammen, die ganzen Muskeln da sind konzentrisch orientiert. Das heißt, hinten wird nicht viel Expansion passieren in deinem Brustkorb, in dieser Position. Wenn ich dann atme, dann schicke ich die Expansion eher nach vorne und kann quasi mein Brustbein mit der Einatmung wieder anheben und da wieder Raum schaffen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder einen Vierfüßlerstand könnte man auch dafür nehmen, weil dann die Schwerkraft diesen Effekt nochmal ein bisschen verstärkt, dass die Expansion eben nach unten geht. Mhm. Wenn ich in der Vierfüßlerposition bin, zeigt mein Brustkorb nach unten. Das heißt, da kann ich dann meinen Brustkorb auffüllen mit Luft. Sowas zum Beispiel. Oder es gibt Leute, bei denen es andersrum ist. Das heißt, sehr, sehr viel Kompression im Rücken, aber gar nicht so viel Kompression vorne. Da würde ich dann einfach zum Beispiel sowas wie ein Chest-Supported Row machen. Also einfach Brust, du hast eine Bank zum Beispiel an der Brust. Du liegst bäuchlings auf einer Bank. Oder du hast eine Rudermaschine mit einem Chestpad und sorgst dafür, dass die Schulterblätter endlich mal richtig auseinandergleiten, damit eben diese Kompression im oberen Rücken und was damit einhergeht, ist ja viel konzentrische Orientierung von den ganzen Muskeln zwischen den Schulterblättern. Also die sind halt dauerhaft eher angespannt als irgendwie entspannt. Sind dauerhaft eher kurz als lang. Wenn ich aber einen Chest-Support habe und ein Gewicht, was mich nach vorne zieht, ja, das zieht automatisch meine Schulterblätter auseinander, öffnet den Raum zwischen den Schulterblättern, bringt Länge auf dieses ganze Gewebe, was halt sonst immer tendenziell eher kurz ist. Und wenn ich dann da noch reinatme, dann kann ich da auch wieder Expansion schaffen. Also so kann man durch eine kluge Übungsauswahl eben gekoppelt mit Atmung und Bewegung wieder Raum schaffen in gewissen Arealen vom Brustkorb. Mhm. Wieder mehr Optionen im Brustkorb herstellen, wieder mehr Variabilität im Brustkorb herstellen, was oft alleine schon automatisch positive Auswirkungen hat auf dann die Bewegung von Schulterblatt und Schulter. So. Und eben, da würde ich auch nicht nur in, weil das war jetzt gerade auch ein Mix, nicht nur in Atemarbeit denken, sondern ich versuche immer so schnell wie möglich zu einer Bewegung zu kommen, mhm, gegen Widerstand. Mhm. So, isolierte Atemübungen sind cool, auf dem Boden liegen und eben sagen, okay, expandier da so. Aber wahrscheinlich die Veränderung, die nachhaltig ist, die kriegt man wahrscheinlich eher, wenn man halt auch ein Gewicht bewegt. Und das sollte halt nicht zu schwer sein, weil immer, wenn wir irgendwas sehr, sehr Schweres bewegen, dann werden wir automatisch in unsere kompensatorischen Muster zurückfallen. Dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, eine neue Bewegungsstrategie, ein neues Bewegungsmuster quasi zu lernen und aufzuspielen. Das heißt, da ist dann Fokus auf die Qualität, auf die Ausführung ist sehr, sehr wichtig und die richtige Intensität. So gehe ich das normalerweise an.
Und dann halt, wie viele Sätze Ausnotation am Kabel mit wie vielen Reps?
Ja, genau, null. Und auch da wieder so, ja, es gibt bestimmt Leute, für die funktioniert das, aber dann funktioniert es meiner Meinung nach auch nicht, weil du die Außenrotatoren gestärkt hast, sondern weil du wieder Rotation in dieses Gelenk gebracht hast. Mhm. Also natürlich die Übung Außenrotation am Kabelzug beinhaltet Außenrotation in diesem Gelenksystem. Mhm. Und es sind einfach nur unterschiedliche Erklärungsmodelle für das Gleiche. So, du machst die gleiche Übung und der eine sagt, ja, ich kräftige deine Außenrotatoren damit und der andere sagt, und das bin dann ich, ja, du machst halt eine Außenrotation gegen Widerstand und dadurch wird vielleicht die Rotationsfähigkeit einfach besser und die Separationsfähigkeit zwischen Oberarmknochen und Schulterblatt, was übrigens auch noch was ganz, ganz Wichtiges ist, worüber ich jetzt auch wieder verstärkt nachgedacht habe. Mhm. Also, dass du diese zwei Strukturen wirklich entkoppelt voneinander bewegen kannst. Und dass sie sich nicht als Einheit irgendwo hin bewegen. So, das heißt, wenn dein Schulterblatt sich irgendwo hin bewegt, dann nimmt es dein Humerus, dein Oberarmknochen automatisch mit in die Bewegung. So, man kann Bewegungen auch so manipulieren durch Coaching, Cueing, Übungsauswahl, dass man eben genau das Gegenteil fördert. Dass sich diese beiden Knochen wieder entkoppelt voneinander bewegen können. Vielleicht auch in unterschiedliche Richtungen rotieren können und so. Und das sind grundsätzlich, wenn man sich dann wieder eben die Biomechanik anschaut und den skapulohumeralen Rhythmus anschaut, das sind grundsätzlich Dinge, die wir brauchen für einen sauberen skapulohumeralen Rhythmus. Wir brauchen die Fähigkeit einer Entkopplung zwischen Brustkorb und Schulterblatt und Schulterblatt und Oberarmknochen. Wenn wir die nicht haben, dann bewegt sich dieses System immer als Einheiten. Das kann man auch ganz oft beobachten bei unbeweglichen Menschen. Also die heben ihren Arm nur über die Bewegung von ihrem Schulterblatt, kriegen es aber gar nicht hin, wirklich ihren Oberarm getrennt von dem Schulterblatt quasi nach oben zu bewegen. So. Sieht man häufig bei Leuten. Und je schwerer der Widerstand, desto mehr kann man dieses Phänomen beobachten.
Und dann programmierst du wahrscheinlich auch noch 2:1 Zug-zu-Drück-Bewegung.
Gott, Alter, das ist auch so. Ja, genau. Doppelt so viel ziehen als drücken und ganz viel Außenrotation bei Schulterproblemen. So habe ich es früher übrigens gemacht.
Ja, klar. Und dann die Schulterblätter nach hinten unten ziehen, oder? Dauerhaft.
Genau, weil du hast ja Impingement und deswegen musst du dein Schulterblatt einfach runterziehen, weil dann wird der Raum unterm Schulterdach größer. Mhm. Was auch so, also es stimmt halt einfach nichts. Und das ist so weit konnte ich damals schon denken, dass ich mir damals schon gedacht habe, und ich habe es jetzt, ich habe es mir zwar gedacht, aber ich dachte halt so, ich habe eh keine Ahnung, also ich mache einfach das, was ich halt so gelernt habe. Das hat für mich eigentlich nie Sinn gemacht. Dass wenn der Raum zwischen Schulterdach und Oberarmknochen zu klein ist und ich ziehe dieses gesamte System nach unten, also ich mache eine Depression, ja, dann habe ich doch in dieser Relation habe ich doch gar nichts verändert.
Ja.
Ich habe einfach nur eben das Schulterblatt mit Schulterdach und den Humerus genommen und das eine Etage tiefer gezogen, aber die Relation zwischen diesen beiden Punkten habe ich doch gar nicht verändert. So, hat damals für mich keinen Sinn gemacht, habe ich nichts gesagt, inzwischen sage ich was, weil ich auch weiß, es macht tatsächlich einfach keinen Sinn. So, und Impingement ist auch was Normales, muss man auch dazu sagen. Also natürlich werden, weil da gibt's ja, da ist ja nicht nichts drin, da ist Stuff drin. Da ist keine Luft drin in diesem ganzen Komplex. Das heißt, es ist ganz normal, dass gewisse Strukturen eben zusammengesqueezed und komprimiert werden zu unterschiedlichen Ausmaßen, während wir zum Beispiel unseren Arm über Kopf heben. So, das ist normal. Deswegen haben wir ja auch zum Beispiel Schleimbeutel in diesem Gelenkkomplex und nicht nur einen. Also es sind ja, wir sind dafür gemacht, für dieses Impingement eigentlich. Aber natürlich kann es sein, dass dieses Impingement zu einem Problem wird, wenn er einfach dauerhaft eine gewisse Kompression auf eine Struktur wirkt. Und wenn eben keine Variabilität da ist. Darüber haben wir in der, ich glaube, letzten Folge relativ viel gesprochen. Weil wir haben Mechanismen inhärent in unserem Körper, die dafür sorgen, dass Last halt verteilt wird und nie zu viel Kompression auf genau eine Struktur wirkt. Und wenn wir gute Sachen machen, dann können wir diese Superpower, die wir haben, wieder fördern. Und dann wird Stress wieder besser verteilt und dann eben kriegen wir auch keinen Schmerz durch Impingement, in Anführungszeichen. Ja. Das ist wie so oft, wenn man sich mal mit der Realität so ein bisschen konfrontiert, Realität von Biomechanik und Anatomie, dann beeinflusst es, dann muss es beeinflussen, wie wir über Bewegen nachdenken und wie wir Bewegen applizieren in Therapie und Training. Und das verändert dann schon viel. So. Also auch praktisch verändert es einfach, was du für Entscheidungen triffst in einem Trainings- oder Reha-Prozess. Muss es. Ansonsten gucken wir uns nur an, wie was funktioniert und ja, machen aber trotzdem noch 2:1 Verhältnis. Pull-Push und ein bisschen Außenrotation und dann wird schon wieder gut werden.
Hm. Weißt du, ich frage mich immer so, worüber wir jetzt hier so dezidiert diskutieren, wen interessiert das überhaupt? So?
Schreibt es mal in die Kommentare, ob es euch interessiert. Also es gibt ja schon ein paar Nerds da draußen,
ja, die absolut
genauso interessiert.
Ja,
aber es sind natürlich nicht viele.
Das sollte ja alle interessieren, beziehungsweise anders formuliert, ab welchem Zeitpunkt hat es dich zu interessieren? Weißt du, ich denke mir so, boah, wenn du, jetzt gehen wir mal nicht vom therapeutischen Aspekt aus, sondern eher nur vom Trainingsaspekt. Wenn du noch nie mit einer Überforderung von Kapazitäten konfrontiert warst, dann musst du natürlich deinen momentanen Belief und deinen Gedankengut auch überhaupt gar nicht in Frage stellen.
Ich wollte gerade sagen, es hat dich zu interessieren, wenn deine Methoden, die du anwendest, nicht mehr funktionieren, wenn du damit ans Limit kommst.
Genau.
Hatte ich auch letztes Jahr hatte ich da so ein lustiges, interessantes Gespräch, so ein sehr bekanntes Trainingssystem, was eben den Auszubildenden lehrt, so eine Progression von Außenrotation für die Schulter, für alle Schulterprobleme. Mhm. Und der hat eben dieses System durchlaufen, hat diese ganzen Lizenzen gemacht, hat Unmengen an Geld dafür ausgegeben. Und er selber hatte Schulterprobleme und er hat dann diesen Algorithmus durchlaufen, hat ganz viel Außenrotation gemacht und so und das hat ihm halt nichts gebracht. Dann war ich so, ja, okay, und jetzt? Was machst du jetzt? Ja, keine Ahnung.
Money back.
Man könnte Geld zurückverlangen, aber die Antwort von dem Ausbilder, der dieses System vermittelt hat, war dann so, ja, wenn es nicht funktioniert, musst du halt zum Physio gehen.
Okay. Ja, Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. So. Da, also dafür habe ich jetzt 5.000 Euro gezahlt, oder was? Mhm. So, ich habe eine einzige Methode, um jeden Schulterschmerz anzugehen, mhm, nämlich diese Progression von eben irgendwie hauptsächlich Außenrotation. Ja, und wenn die nicht funktioniert, ja, dann musst du zum Physio gehen. Wenn das deine Antwort ist, dann musst du dich mit diesen Themen genauer beschäftigen. Das wäre so meine Antwort drauf, weil da dachte ich wirklich, also.
Ich höre nicht recht.
Wirklich, das war so. Und dann war so meine nächste Frage, als er mir das so geschildert hat, war so, und wie viel hast du für diese ganzen Lizenzen insgesamt bezahlt? Also kurz überlegt, ja, über 5.000 Euro. Und war ich so,
Shoutout, du weißt, wer du bist.
Ja. Der hat es natürlich auch gut aufgenommen, so. Das war richtig lustig, die Session, die wir da hatten. Und ja, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich mir dachte so, wow. Also wenn das dann das ist, womit du rausgehst aus so einer Weiterbildung, boah, ja, herzlichen Glückwunsch.
Ultra frustrierend.
Weil du halt auch gar keine Ahnung, also weil du keine Ahnung hast, ja, weil es dir auch da jetzt nicht beigebracht wird, zum Beispiel, wie denn tatsächlich dieses Gelenksystem funktioniert. Du hast davon gar kein Bild, du hast gar keine Vorstellung, wie komplex es ist. Weil alleine, wenn du das hast, wenn du diese Vorstellung hast, dann ist ja der erste logische Schluss, dass du mehr brauchst in deinem Werkzeugkasten, mhm, als Außenrotation. Mhm. Oder eben hör einfach auf mit Drückbewegungen, wenn sie dir Schmerzen machen. So, ja, okay, herzlichen Glückwunsch. So.
Ja. Ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei Ursache und Symptom, oder? So.
Immer.
Ja.
Da sind wir ja immer.
Ja. Da sind wir immer.
Da sind wir immer.
Ach ja. Also, ich positioniere jetzt mal meinen Brustkorb um, wollte ich vorschlagen, oder?
Mach das mal.
Das mache ich jetzt mal.
Mach mal ein paar von den Drills, die ich da ausprobiert habe. Mhm. Mach mal wieder ein bisschen Atemarbeit, bisschen in Seitlage.
Vielleicht schlafe ich aber ein heute dabei.
Bisschen rumrollen, das kannst auch ein kleines sein. Nickerchen machen. Das ist ja eh so, also weißt du, so, sobald man sich mal auf den Boden begibt.
Oh ja.
Und da so ein bisschen rumrollt und sich da so ein bisschen bewegt und so, da merkt man ja auch immer so, wie dein Nervensystem gleich so ein bisschen runterfährt.
So gut.
Und wie dein ganzes System so ist, so, oh geil, hier am Boden ist es aber schön. So, da muss ich nicht so viel Muskeln anspannen die ganze Zeit, da muss ich nicht hart gegen die Schwerkraft arbeiten.
Große so. Sicherheit.
Ja, da kann ich mich mal ein bisschen rein entspannen, da kann mal der Tonus von gewissen Muskeln einfach mal nachlassen, hm, und so weiter. Das ist total toll eigentlich. Also es ist ultra, ultra underrated, so. Ja, Sachen auf dem Boden machen.
Das mache ich jetzt gleich.
Ein bisschen rumrollen und so. Und dann das halt auch noch mit einer sehr, sehr spezifischen Intention zu machen, kann halt total ultra wertvoll sein. Für Leute, du schläfst ja eh schon fast ein. Du musst dich ja nicht mehr auf den Boden legen.
Das stimmt.
Ich würde noch gerne ein Wort zu unserem Sponsor verlieren, nämlich Elite Sports Nutrition, aka ESN. Wo ihr natürlich auch immer den maximalen Rabatt bekommt, wenn ihr Code MTMT benutzt. Ich trinke hier gerade Honey Cereal Designer Whey Shake. Haben wir neu bekommen.
Ha.
Also so Smacks als Kellogg's Smacks als Protonenshake.
Und trinkst du es auch mit Milch oder mit Wasser?
Mit Wasser, weil ich bin ja Fitness. Milch hat ja viel zu viel Kalorien.
Boah, bist du ekelhaft.
Also so, aber das schmeckt tatsächlich, hier probieren wir es.
Na, wer war?
Also, ich finde,
so einen geilen Flavor, Milchflavor, muss man auch mit Milch
trinken. Natürlich wäre das mit Milch tausendmal geiler, müssen wir nicht drüber reden. Aber der schmeckt auch mit Wasser nice.
Ja, du bist ja auch.
Und ich, keine Ahnung. Ich trinke ja sonst nur Isoclear, weißt du? Aber heute dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Mal wieder so einen klassischen Whey Shake mit Wasser. Es funktioniert auch noch. Wenn der Geschmack halt nicht zu wild ist. Also, ich finde es gut. Und übrigens, oh Gott. An alle unsere Zuhörerinnen. Ich habe letztens was gesehen, da hat es mir einen Schalter rausgehauen im Internet drin. Nämlich von so einer Frauenfitness, Frauengesundheitsbrand. Die haben Frauenkreatin entwickelt.
Wow.
Wirklich.
Unglaublich.
Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Also die bewerben das auch wirklich so und sagen so, ja, dieses Kreatin ist speziell für Frauen. Was ist es? Kreatinmonohydrat. Herzlichen Glückwunsch. Also tolles Marketing, super schöne Verpackung, spricht natürlich dann Frauen mehr an und so weiter. Aber, und das ist ja, das wäre ja alles okay. Aber das Schlimme ist, dass dieses vermeintliche Frauenkreatin doppelt so viel kostet wie das Kreatin von ESN. Was genau das gleiche ist. Kreatinmonohydrat. Also kurzer Appell, lasst euch bitte nicht verarschen von solchen Marketing-Sachen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, weil eben was Gutes wie Fokus auf Frauengesundheit genommen wird und missbraucht wird, um Scheiße zu verkaufen. Also in dem Fall ist es keine Scheiße, die verkauft wird. Die Sache, die verkauft wird, wird nur halt viel zu teuer verkauft. Und dadurch werden Menschen verarscht. Ganz schlimm finde ich sowas. Ganz, ganz schlimm. Skandalös finde ich sowas. Tatsächlich. Also lasst euch nicht verarschen. Wenn ihr Kreatin holt, dann einfach das gute Kreatinmonohydrat von ESN zum Beispiel. Das funktioniert, man glaubt es kaum, für Männer und für Frauen gleichermaßen gut. Amazing.
It's amazing.
Ich dachte, ich muss mich mehr aufregen, wenn ich über die Geschichte rede, aber ging jetzt eigentlich. Mhm. Also Code MTMT, wenn ihr euch mit zum Beispiel Kreatin eindeckt oder mit sowas wie Designer Whey Honey Cereal. AKA Smacks.
Gibt's morgen auf der FIBO auch dann Sie nicht sagen, so neue Flavors oder so.
Schau mal, stimmt, wir fahren morgen auf die FIBO, Leute. Das wird auch krass. Ich hab's Bock.
Also wir sind dann gefahren gewesen.
Wir waren dann da, aber ja. Wir haben uns auch vorgenommen, dass wir eine Podcast-Folge aus Köln live, ja nicht ganz, aber fast live von der FIBO machen. Wenn wir das durchziehen, dann wird es die nächste Folge, wenn ihr diesen Podcast hört. Also wir schauen uns das da mal an. Ich bin ja zum allerersten Mal in meinem Leben auf der FIBO, du auch, oder?
Mhm.
Mhm. Also wir gucken uns das da mal an, dieses bunte Treiben, und dann werden wir berichten, was da so abgeht.
Mhm. Ich bin gespannt.
Ja, es wird so lustig. 2 Tage sind wir da, also auch nicht so wirklich. Wir fahren am Donnerstag ganz, ganz früh hin, dann laufen wir da einen Tag über die Messe und dann fahren wir am Freitagnachmittag wieder zurück schon. Also wir sind nur eine Nacht dort. Reicht auch wahrscheinlich. Also ich glaube, das Level an Reizüberflutung, dem wir da ausgesetzt sein werden, das wird wahrscheinlich ziemlich hoch sein. Mhm, kann ich mir durchaus vorstellen. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal entschuldigen, das wollte ich eigentlich am Anfang machen, für die Soundqualität von der letzten Folge. Da ist unser Aufnahmegerät aus irgendeinem Grund einfach ausgegangen und wir haben dann überlegt, okay, nehmen wir den Podcast jetzt sofort nochmal auf, was natürlich bescheuert ist. Also wenn du dann einfach irgendwie das gleiche Thema direkt nochmal neu machst. Und dann dachten wir so, boah, nee, weil wir auch fanden, dass es eine gute Folge war, ein gutes Gespräch war. Wir laden das jetzt trotzdem hoch. Wir hoffen, dass unsere Technik-Crew die Qualität ganz gut hinbekommen hat, aber trotzdem, ja, sorry. Es kommt nicht mehr vor, hoffe ich. Ich habe jetzt die ganze Folge immer wieder, also so jede Minute einmal auf unser Aufnahmegerät geguckt, ob alle Lampen noch an sind, ob es noch läuft. Also heute ist es angeblieben. Ich denke mal, das war nur irgendein Glitch oder keine Ahnung, was da passiert ist.
Hoffen wir mal, dass sich das nicht wiederholt.
Das hoffe ich auch für dich.
Du warst am Boden zerstört letzte Woche.
Ja, oida. Natürlich war ich am Boden zerstört. Das ist ja meine Verantwortung. Ich mache das ja mit der Aufnahme. Das heißt, wenn es nicht klappt, dann ist es meine Schuld am Ende.
So schlecht ist die Qualität gar nicht.
Na? Also, ja, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht gehört.
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Gut, es hat mich gefreut. Ich bin fast eingeschlafen jetzt am Ende. Es tut mir wirklich leid, meine Passivität. Ich muss jetzt rollen, aber kann ich mich auch aktivierend rollen? Kann ich auch, oder?
Ja, kommt ja auch darauf an, was für Musik läuft, während du dich rollst. Stimmt. Zum Beispiel. Also wenn du ein bisschen Prodigy anmachst oder so, dann ist es auf jeden Fall aktivierendes Rollen.
Mhm. Schau mal, du bist ja heute nicht da, deswegen wird es ja eigentlich eine entspannte Session, was eigentlich, also weil keiner ist genervt von dir und so.
Dann passt es schon. Ja, dann macht halt auch niemand Gains, weil einfach niemand wirklich in Fight-or-Flight-Modus kommt und einfach, ja, tut mir leid für alle aus dem Team, dass ich heute nicht dabei sein
Vielleicht
kann.
Vielleicht Gains in anderen Belangen, außer nur Hypertrophie. Davon sprechen wir doch immer, oder? Ist auch egal, ich gehe jetzt. Also ich räume mich jetzt mal.
Okay, der Andi rollt sich raus. Ich mich auch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt uns mal ein bisschen Feedback, ob ihr noch mehr Bock auf so nerdige Folgen habt wie jetzt die. Also ich hätte auch noch eine halbe Stunde weiter über die Schulter reden können. Könnt zum Beispiel kommentieren, ob ich das irgendwann mal machen soll oder ob wir sowas halt einfach regelmäßig auch mit anderen Gelenksystemen zum Beispiel machen sollen, weil also ich liebe es, darüber abzunörden, über Anatomie, Biomechanik, wie bewegt sich der Mensch und so weiter. Und wenn ihr das auch liebt, dann machen wir das halt mehr. Danke für eure Aufmerksamkeit. Okay. Bye.